Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich denke so manchmal gern zurück an die Zeit, als unsere Kinder klein waren. Wir haben zwei Mädchen. Und wenn es dann in den Urlaub ging, mit einem bis unters Dach vollgepackten Auto, ging es dann auf die Reise. Und das waren dann immer so längere Fahrten nach Dänemark und ja, fast bis zur Nordspitze. Und da war man immer einige Stunden unterwegs. Und dann gab es auf dieser Fahrt immer diese drei berühmten Fragen bzw. Aussagen. Und die werden bestimmt eine Menge von Ihnen auch kennen. Die erste Frage bei Fahrtbeginn war, wann sind wir da? Und das war ungefähr so nach einer Viertelstunde, bei 8 Stunden Autofahrt, die man vor sich hatte. Die zweite Aussage war, ich habe Hunger. Und dann so nach einer ganzen Zeit kam dann allmählich so die Spielphase. Und wenn man Glück hatte, dann haben sich die Mädchen hinten selbst beschäftigt und irgendwann haben sie einen natürlich auch vorne mit reingenommen in ihr Spiel. Und ja, irgendwann aus lauter Verzweiflung kam dann das letzte Spiel im Bunde und das lautete, ich sehe was, was du nicht siehst. Und irgendwie, als ich den Predigtext für den heutigen Sonntag las vor einiger Zeit, da fiel mir das irgendwie sofort ein. Und ich denke, Sie kennen das Spiel und die, die es nicht kennen, ja, man sieht auf irgendeinen Gegenstand und bittet die anderen zu raten, was man denn jetzt wohl gesehen hat. Im Prinzip können alle diesen Gegenstand sehen und nun müssen die anderen erraten, was er wohl meint, er oder sie meint und ja, was er wohl vor Augen hat. Und die anderen eben nicht vor Augen, auch wenn sie es sehen. Also irgendwie schwierig. Das vertreibt die Langeweile und ja, am Ende jedenfalls von dieser lästigen Fahrt lenkt es ein bisschen ab. Ich sehe was, was du nicht siehst, dieses alte Kinderspiel. Da hat man Dinge vor Augen, man sieht sie rein physikalisch, aber man erkennt sie doch irgendwie nicht. Und während die anderen sie sehen, was das Spiel angeht, sehen die anderen sie ja doch nicht. Wie gesagt, daran musste ich denken, als ich über den Bibelabschnitt nachdachte für den heutigen Sonntag. Blind für etwas sein, obwohl es vor Augen ist. Ich kann es erkennen und du etwa nicht? Wir hören aus dem Johannesevangelium aus dem 9. Kapitel, die Verse 35 bis 41. Und wem es möglich ist, bitte ich, nochmal aufzustehen vor dem Wort Gottes. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehend werden. Und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Herr, segne dieses Wort und segne unser Hören und Reden. Amen. Liebe Gemeinde, diese Begegnung Jesu mit dem einst Blinden, er war ja dann geheilt, wird mit diesen tiefen und, wie ich meine, sehr bedenkenswerten Aussagen am Ende gekrönt. Ja, dieses Wort muss man sich gewiss auf der Zunge zergehen lassen. Doch bevor wir darauf eingehen, möchte ich kurz schildern, wie alles begann und in welchem Zusammenhang dieser Predigtext für heute mit dem gesamten Text steht. Denn das Ganze hatte ja noch eine lange Vorgeschichte und die möchte ich jetzt noch mal schildern. Noch vor kurzem hatte Jesus diesen einst blindgeborenen Mann getroffen und er hatte ihn geheilt. Seine Jünger hatten das alles miterlebt. Sie waren ja immer dabei. Und danach wollten sie wissen, ob seine Blindheit denn nun was mit seiner Sünde zu tun hatte oder mit der Sünde, der Erbsünde seiner Eltern. Damals belehrte Jesus sie eines Besseren und erklärte ihnen, dass das alles gar nichts damit zu tun hatte. Allein Gottes Größe und seine Werke sollten an dem Blinden durch diese Heilung offenbar werden. Ja, und jetzt hätte ja eigentlich, stellen Sie sich das vor, sowas geschieht hier unter uns und viele Menschen bekommen das mit, das hätte ja eigentlich mit einem großen, gigantischen Missionsfest gefeiert werden müssen und entsprechend ja auch auf die Anwesenden wirken, aber weit gefehlt. Viele von Ihnen kennen die Geschichte, wie es weiterging. Diese wunderbare Heilung brachte nur Irritation, Streit und Ablehnung. Nicht nur, dass den Pharisäern das nicht gefiel, dass die Heilung nun ausgerechnet am Sabbat geschah, also am Sonntag, am heiligen Feiertag. Es konnte nicht sein, dass nicht sein durfte. Da wurden die Eltern des Blinden auch noch gefragt, kurze Zeit später, ob der denn wirklich von Geburt blind war. Und doch die hielten sich aus allem raus und sagten nur, ja, frag ihn doch selbst. Also da scheint wohl auch nicht so ein gutes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern gewesen zu sein. Am Ende wird der Blinde dann noch einmal gefragt von den Juden, was da mit ihm geschehen sei. Doch seine Antworten, ja, die passten den Juden nicht. Und dabei bringt es dieser einfache Blinde, einst blinde Mensch, muss man ja sagen, am Rande der Gesellschaft lebend, auf den Punkt. Er bekennt Jesus als den Mann, der von Gott ist. Und warum? Weil er das hätte sonst nicht tun können. Er hätte mich ja gar nicht heilen können. Ja, und dann war wirklich das Fass voll. Dann haben sie ihn ausgestoßen für diese Äußerung, was ja zumindest in der damaligen Zeit an Gotteslästerung klang. Dann stießen sie ihn aus der Gemeinschaft aus. Und da setzt jetzt unser Predigttext ein. Jesus erfährt davon, dass sie ihn ausgestoßen haben und spricht ihn erneut an. Und er ist ja nicht so lang. Ich möchte ihn jetzt nochmal lesen, weil er doch auch sehr gehaltvoll ist. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube und betete ihn an und sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Ja, bei diesem Wortspiel, finde ich, ist es schon gut, zweimal hinzuhören. Solche Aussagen finden wir ja auch nicht selten in der Bibel. Jesus war ein glänzender Rhetoriker. Aber was in dieser komplexen und vielschichtigen Geschichte deutlich wird, ist mehr als ein Spiel mit Worten, mehr als Freude am Paradoxon, und vor allem mehr als die Geschichte einer wunderbaren Heilung. Das Licht der Welt in Jesus sehen kann nur der, dem die Augen wirklich geöffnet werden. Aber jetzt müssen wir uns fragen, mal ganz ehrlich, ist das denn wirklich noch nötig? Gerade hier und heute, ausgerechnet in Hohenhorst, sind wir da nicht alle ausgezeichnet religiös sozialisiert? Sehen wir nicht auch alle völlig klar und brauchen wir diese Geschichte heute noch? Nun, das frage sich ein jeder selbst. Jesus spricht nicht etwa mit irgendwelchen Vergessenen, Kranken oder irgendwelchen Randgruppen. Er spricht mit der religiösen Elite des Landes. Die Pharisäer waren wirklich gottgläubige Menschen, belesen. Da müssen wir ansetzen, wenn wir die Geschichte auf uns übertragen. Sehende werden blind, möchte ich als erste Überschrift setzen. Jesus sagt, weil ihr glaubt, ihr seid sehend, seid ihr blind und eure Sünde bleibt. Das ist ein starker Satz, finde ich. Denn dabei macht uns doch heute eigentlich eine wahrhafte Bilderflut erst recht zu sehen. Also ich finde das immer ganz beeindruckend, wenn ich morgens in den Zug einsteige, ich schätze mal so von 10 Leuten, die in meinem Umfeld sitzen, sind 8 mit ihrem Kopf nach unten gebeugt. Und wenn man dann hinguckt, wo sie hinsehen, dann liegt da auf dem Schoß ein iPhone, Smartphone, iPad, wie auch immer. Ja, von 10 bestimmt 8 Leute. Also man ist nur noch am Sehen und Informationen aufnehmen, Bilder über Bilder, Informationen über Informationen. Und was da auf uns einprasselt, ist gewaltig. Oder auch ganz aktuell heute, die Bundestagswahl. Was es da nicht alles an Bildern, Meinungen, auf der Straße, im Fernsehen, in den Talkshows auf uns eingeströmt. Und wie viel Manipulatives war auch dabei. Bilder und Aussagen, die uns doch in Wahrheit häufig etwas vorgaukeln. Und ganz ehrlich, wer liest denn heutzutage noch ein Parteiprogramm ganz, bevor er sich dann entscheidet? Ich denke schon, dass es wichtig ist, weil es ja auch im Einklang mit dem meiner Vorstellung und meinem Glauben sein sollte. Aber um auf Jesu Aussage zurückzukommen, Jesus will uns mit diesen Worten aufrütteln. Sehende werden blind. Aufzupassen, dass nicht alles, was uns vor Augen geführt wird, auch immer das Richtige ist. Er will uns den Glauben an ihn, an Jesus persönlich aufschließen. Unsere unglaubliche Medienlandschaft, ja das Internet, das die Welt zu einem Dorf gemacht hat, hat uns und soll uns nicht darüber täuschen, dass es da noch etwas im Verborgenen gibt. Und ganz explizit zwischen uns und Christus selbst. Die Politik ist der festen Überzeugung, dass sie die Zukunft richtig voraussieht. Das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht erzählen, wenn Sie die Bilder der letzten Wochen so über sich ergehen lassen aus dem Fernsehen. Und die Wissenschaftler, die bestehen darauf, dass ihre Weltsicht die einzig richtige ist. Und da ist dann die Botschaft Jesu doch hin und wieder schon eher ein Störfaktor. Was uns da das Neue Testament überliefert, das ist häufig Sand im Getriebe der Welt. Uns wird ein Spiegel vorgehalten wie den Pharisäern. Ihr meint nur, alles richtig zu sehen, in Wahrheit aber seid ihr blind. Und ich denke, auch unsere Kirche muss sich immer wieder selbst überprüfen, ob sie noch auf Kurs ist in dieser Angelegenheit. Ob sie ihre ureigenste Aufgabe neben der Gemeinschaftsstiftung, den Menschen, den Glauben an den lebendigen Gott und an Christus noch erklärt. Oder ob sie sich doch immer mehr diesem berühmten Zeitgeist anpasst und nicht mehr mit der nicht immer so sichtbaren Kraft des Heiligen Geistes auch wirklich rechnet. Leider war ja auch die sogenannte Orientierungshilfe der EKD zur Familienpolitik meines Erachtens so ein klägliches, dem Zeitgeist geschuldetes Unterfangen. Ich denke, wir müssen herunter von unserem hohen Ross, und unsere oft überdenkenswerten Überzeugungen hindern uns gerade deswegen vielleicht gerade daran, Gottes Wege zu sehen und ganz besonders Jesu Stimme zu hören. Und liebe Gemeinde, ich denke, genau darum geht es. Darauf will Jesus ganz persönlich in diesem Gespräch mit dem Blinden hinaus. Und ich wiederhole es noch einmal, die Pharisäer waren ja keine Ahnungslosen. Sie waren ja dem Glauben an diesen lebendigen Schöpfergott auf der Spur. Aber sie ignorierten den, der Schlüssel zum lebendigen Glauben war, Christus. Blinde werden sehend. Das soll die zweite Überschrift sein. Zwei Worte kommen in diesem kurzen Abschnitt mehrfach vor. Glauben und Sehen. Es geht darum, Gottes Wirken mitten in unserem Leben zu entdecken. Mit Gott zu rechnen im Alltäglichen. Und nicht nur das wahrzunehmen, was vor Augen ist, wie ich es vorhin hier ausgeführt habe. Das ganze 9. Kapitel im Johannesevangelium schildert ja, wie ein Mensch zunächst völlig ahnungslos und blind für den Glauben ist. Und so wachsen ja viele unserer Zeitgenossen auch heute auf. Und vielleicht war das bei dem einen oder anderen hier heute ja auch einmal so. Doch dann erlebt der Mensch die heilsame Berührung Gottes durch Jesus. Jeder ganz persönlich auf seine Weise. Er kann sehen und damit beginnt sein Glaubensweg. Trotz Widerständen und Anfeindungen wächst in ihm, wächst in uns das Vertrauen. Und schließlich ist er so weit, dass er sagen kann, Herr, ich glaube, so wie unser Blinde, Herr, ich glaube, und betet Jesus an. Also direkter, konkreter kann man so einen Lebensweg gar nicht schildern, auch wenn es nur in einer Geschichte ganz kurz erlebt wird. Ja, wie war es bei Ihnen? Wo hat Ihr Glaubensweg begonnen? Oder tappen Sie trotz vieler Bilder und offener Augen vielleicht noch im Dunkeln? Hat Jesus Sie schon berührt? So wie den Blinden in der Geschichte. Sind Sie ihm schon begegnet? Ich habe schon so oft versucht und ich denke auch mit Leidenschaft meine Erfahrungen mit Jesus zu erzählen und in vielen Gesprächen, auch in Kreisen, die nicht so viel mit Kirche und Glauben am Hut haben, ganz besonders an meinem Arbeitsplatz, immer wieder davon zu erzählen. Und im Laufe der Jahre meines Glaubensweges musste ich da immer wieder erfahren, dass wirklich wahrer Glaube an Christus wirklich ein Geschenk ist. Es ist ein Geschenk und da können wir auch nichts dran drehen oder die Leute beknien. Es ist ein Geschenk. Und schauen wir auf den Blinden. Er kommt nicht dadurch zum Glauben, dass er geheilt wird. Das ist nicht das Entscheidende gewesen. Nein, erst als Jesus nachsetzt, ihm nochmals begegnet, da bekennt er, Herr, ich glaube, und dann betete er ihn an. Und darum bin ich auch zutiefst davon überzeugt, Gott könnte Wunder über die Erde schicken und die Menschen könnten sie sehen und sie würden dennoch nicht zum Glauben kommen, weil Glaube mehr ist als nur sehen und erleben und gesund werden, sondern Glaube ist schon eine persönliche Beziehung zu Christus. Und diese persönliche Begegnung mit Jesus, ich denke, sie ist heute, darum stehe ich hier, immer noch möglich, jeden Tag, auch bei dem, der vielleicht erschlafft ist im Glauben. Und ich glaube, dass auch noch so viele Wunder Gott geschehen lassen kann und auch Blinde sehen machen, im doppelten Sinne. Und dennoch würde es der Begegnung mit Jesus bedürfen, damit Glaube entfacht würde. An ihm kommen wir da nicht vorbei. Um dieses Geschenk dürfen wir auch bitten, auch für uns selbst und natürlich für andere. Da ist das Umfeld, liebe Gemeinde, auch ganz egal. Ich glaube, dass Gott da ganz, ganz viele Wunder schenken kann. Wir müssen sie nur sehen und körperlich heil zu werden, ist da die eine Sache. Aber es gibt noch ein anderes Heil. Denn der Blinde war ja in der Begegnung mit Jesus auch schon längst körperlich geheilt. Und erst bei der zweiten Begegnung, wie ich sagte, wendet er sich dann konkret Jesus zu. Und jetzt wird er ganz heil, an Leib und Seele. Ja, nach dieser Heilung, da möchte ich mich jeden Tag ausstrecken. Genauso wie wir es vorhin gehört haben im Evangelium, die kananäische Frau aus der Lesung, die sich nicht abbringen lässt, die erkannt hat, dass ihr Heil nur von Jesus herkommt, obwohl Jesus sie jedoch am Anfang, weil er sehr auf die Juden konzentriert war, ihr doch erst einen Korb gibt, aber sie setzt nach. Und dann sagt Jesus ihr diese wunderbaren Worte. Das wünsche ich Ihnen und mir, dass wir uns so vehement jeden Tag aufmachen, um Jesus wirklich zu begegnen. Blind oder sehend, am Ende ist Jesus der Richter. Ja, das ist die dritte Überschrift in diesem Text. Denn ganz unmissverständlich sagt Jesus auch, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die, die sehen, blind werden. Jesus, der Weltenrichter. Ja, das ist wohl das unbequemste Wort unseres Predigtabschnittes. Jesus macht sich also zum Maß aller Dinge, zum Richter sogar. Ja, liebe Gemeinde, das ist für viele auch die größte Herausforderung, dieser Anspruch ihres Glaubens. Da ist jemand, der Gericht über uns hält, über mein Leben, über meine Entscheidungen. Ja, Jesus beschreibt den einzigen Zugang zu ihm und zu Gott. Nur der ist sehend, der ihm in die Augen sieht, der Jesus in die Augen sieht, der sie nicht verschließt vor Jesus und ihn nur eine Randfigur sein lässt, die mal vor 2000 Jahren über die Erde ging, edel, hilfreich und gutmütig war und wandelte. Jesus sagt ganz, ganz deutlich an einer anderen Stelle, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja, und darum glaube ich auch, wenn er vom Weltenrichter und von sich als die maßgebliche Person spricht, dass sich an diesem Jesus die Geister scheiden. Sie haben sich geschieden an ihm und sie werden sich an ihm scheiden. Heute, und da gibt es so viele Beispiele, heute feiern wir eher Menschen wie, wir haben das jetzt hinter uns, Menschen wie den Dalai Lama. Mitten in unserer christlichen Tradition hängen wir ihm an den Lippen und übersehen, dass Jesus längst die Liebe gepredigt hat, die viel tiefer und viel weiter ging als die anderer Religionen. Das ist die Realität. Und nicht nur das. Ich behaupte, es ist purer Götzendienst. Und heute verstummt auch die Stimme unserer Kirche für Jesus oftmals an einer ausschließlichen Toleranzdebatte. Aber Jesus weiß um unsere Schwächen, unsere Kleingläubigkeit, denn er war ja ganz Gott, aber er war vor allen Dingen auch ganz Mensch. Das ist, glaube ich, die klügste Entscheidung, die die Kirche 300 Jahre, nachdem Jesus gelebt hatte, in einem Konzil beschlossen hat, nachdem man lange darüber stritt, wer ist eigentlich Jesus, wie schreiben wir das fest? Damals hat man es festgeschrieben und hat gesagt, er ist ganz Gott. Und er ist ganz Mensch. Das war die klügste Entscheidung, die man festgeschrieben hat. Denn genau so ist es, denke ich. Und genau so lesen wir und lernen es von der Bibel her. Und darum ist es gut. Jesus kennt unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Abgründe. Und ja, ich möchte Ihnen einfach Mut machen, diese Geschichte als Ihre Geschichte zu nehmen, nochmal zu lesen, weil sie wirklich lesenswert ist. Und vielleicht haben Sie längst eine Erfahrung mit Jesus gemacht, aber vielleicht haben Sie auch Grund oder Sehnsucht danach, sie wieder aufzufrischen. Dann lassen Sie sich ermutigen, Ihren Blick wieder zu schärfen für den, der uns durch seinen eigenen Tod am Kreuz ins Leben gebracht hat. Dann öffnet uns Jesus selbst die Augen. Ich denke, das ist der erste Schritt, dass wir uns wegführen lassen von unseren Bildern, von unseren Sichten. Und wir werden erleben, dass es zwischen Himmel und Erde, wie gesagt, noch viel mehr gibt als das, was wir vor Augen haben. Wir wollen nicht da bleiben, wo die Pharisäer waren, nämlich abseits stehen bleiben und nur ihre Sicht der Dinge behalten. Ich möchte auch nicht neutral bleiben, wie vielleicht die Eltern des Blinden in der Geschichte. Da brauchen wir auch keine Angst vor dem Gericht haben. Jesus fordert lediglich Bescheidenheit und Demut. Damit begegnen wir ihm, wenn wir unsere beschränkte Sichtweise erkennen. Liebe Gemeinde, zum Schluss noch etwas, was die Begegnung Jesus mit dem Blinden deutlich macht. Die Begegnung mit Jesus hinterlässt Spuren. Es bleibt keine Theorie, eine nette Predigt, die man gehört hat und irgendwo ablegt, sondern sie wird Spuren hinterlassen. Und es bleibt nichts, wie es vorher war. Ein guter Maßstab für jeden. Bin ich noch auf Kurs? Ist genau das, was dem Blinden widerfährt, wenn wir die Geschichte noch einmal vor Augen uns holen. Der ehemals Blinde reift ganz entscheidend mit dieser Begegnung. Er horcht erstens und gehorcht Jesus. Zweitens, er bekennt sich zu ihm. Er sagt es den anderen auf Anfrage danach wieder. Und das Dritte, und das ist nicht immer bequem auch, aber er betet ihn an. Nicht irgendjemand, er betet ihn an. Und auch heute, noch 2000 Jahre nach diesen Ereignissen, ist diese Hinwendung zu Jesus aktuell wie eh und je. Das verspreche ich Ihnen. Und so stellt er sich uns vor Augen. Und keiner bleibt, wie er war. Der Blinde nicht blind, der Sünder nicht verdammt und der Hoffnungslose nicht verzweifelt und die Toten nicht tot. Ja, wer glaubt, liebe Gemeinde, der sieht besser. Ich sehe was, was du vielleicht noch nicht siehst, und das ist Jesus, der auferstandene Herr, Gott und unser Erlöser. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.